Breitband-Topic.
Ein Land so groß wie Bayern mit 3 Millionen Einwohnern und einem Pro-Kopf-Jahreseinkommen von $7.000 ist gerade in aller Munde. Panama. Geheime Daten eines dort ansässigen Offshore-Dienstleisters, namentlich Mossack Fonseca, wurden nämlich veröffentlicht.
Mit Briefkastenfirmenhälfte bei der Verschleierung von hohen Vermögen, was in aller Regel zu Steuerkriminalität führt. Seit einem Jahr und immer noch arbeiten nun über 100 Medienhäuser weltweit an der Aufbereitung und Auswertung der Papiere, koordiniert durch das International Consortium for Investigative Journalists oder auch kurz ICIJ in Washington.
Ja, und dabei wurde keine Whistleblower-Plattform beteiligt, sondern eine eben gut vernetzte Journalistentruppe. Doch wie diese Journalisten mit dem Datenleak umgehen, das wird auch kritisiert. Matthias Finger mit den Hintergründen.
Vor mehr als einem Jahr meldet sich ein anonymer Informant bei der Süddeutschen Zeitung in einem verschlüsselten Chat. Die Journalisten haben einen dicken Fisch an der Angel.
Sind Sie an Daten interessiert?
Ja, wir sind sehr interessiert.
Mein Leben ist in Gefahr. Wir werden nur verschlüsselt kommunizieren. Und wir werden uns nie treffen.
Die Reporter aus München gehen auf die Bedingungen ein und werden reichlich belohnt. Sie erhalten mehr als 11 Millionen Datensätze.
Warum machen Sie das?
Ich möchte, dass diese Verbrechen endlich ans Licht der Öffentlichkeit gelangen.
Um wie viel Material handelt es sich?
Mehr als du je gesehen hast.
Über 400 Journalisten aus 80 Ländern werten das Material gemeinsam aus. In für die Verlage wirtschaftlich schlechten Zeiten sind investigative Recherchen ein wichtiges Aushängeschild für Medienhäuser. Die Aufregung ist groß. Genauso wie nach den Enthüllungen von Edward Snowden, den Sony-Hacks und den veröffentlichten Geheimdepeschen der US-Botschaften. Leaks sind einfach angesagt. Die Weltpresse ist wieder einmal in Aufruhr. Doch ist die aufgekratzte Stimmung gerechtfertigt? Die Enthüllungen sind mittlerweile das 5. große Steueroasen-Leak. In 5 Jahren. Passiert ist bisher nichts. Diese Einordnung bleiben die investigativen Reporter schuldig, kritisiert der Journalist Harald Schumann.
Ich hätte es gut gefunden, wenn von Anfang an klargestellt worden wäre, dass die Schuldigen dafür nicht irgendeine korrupte Regierung in Panama und irgendeine böse Anwaltskanzlei ist, sondern die Schuldigen sitzen in den Hauptstädten der großen OECD-Staaten, die all das seit vielen, vielen Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten wissen und dulden.
Wie Tanzbären vorgeführt werden aber hauptsächlich altbekannte Bösewichte. Putin, Ahmadinejad, Assad. Erstmals kommen jedoch auch westeuropäische Premierminister ins Wanken. Der isländische Staatschef gab seine Amtsgeschäfte vorübergehend zurück, nachdem sein Name im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen aufgetaucht war. Auch David Cameron musste einräumen, von Offshore-Geldern profitiert zu haben. Am fragwürdigen Prinzip der Steueroasen und Briefkastenfirmen haben die Leaks jedoch kaum etwas geändert.
In Deutschland sind Briefkastenfirmen immer noch legal. Die ganze Niederlande ist eine gigantische Steueroase. Es passiert nichts. Die Briten bieten den Reichen der Welt eine Zuflucht.
Die Kanzlei in Panama ist nicht die einzige Expertin für Briefkastenfirmen. Es gibt auch andere wichtige Player in den USA, der Schweiz oder Luxemburg. Nur haben die bislang ihre Daten offenbar besser geschützt. Offen bleibt, welche Rolle Mossack Fonseca im Gefüge der unterschiedlichen weltweiten Offshore-Praktiken spielt. Sicherlich werden die Panama Papers noch einige Überraschungen liefern. Schön verteilt über einen langen Zeitraum. Diese Salamitaktik wurde schon bei der Veröffentlichung der Snowden-Files im Guardian kritisiert. Der damalige Direktor für digitale Strategie war Wolfgang Blau.
Uns wurde der Vorwurf gemacht, dass wir die Geschichten nur häppchenweise veröffentlichen aus Auflagentaktik. Tatsache war aber, dass jede dieser Geschichten so viel Sorgfalt erfordert hat, dass wir allein deshalb aus Sorgfaltsgründen die Geschichten nicht so schnell veröffentlicht haben, wie wir es eigentlich gerne veröffentlicht hätten.
Eines ist klar, die umfangreichen Recherchen sollen weder diskreditiert noch eine Neuauflage der Lügenpresse-Debatte befeuert werden. Aber wie vollständig sind die Daten? Welche Motivation könnte die Quelle gehabt haben? Und welchen Weg nahmen die Daten? Auch diese Fragen müssen transparent gemacht werden, denn der journalistische Auftrag hört nicht beim Auswerten der Daten auf.
Und genau darüber wollen wir sprechen, und zwar gleich mit Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Mit ihr werden wir über das Zusammenspiel von Journalismus und Whistleblowing in Zeiten immer größerer Datenleaks sprechen.
Um allein 1 GB aus reinen Textdateien zu füllen, müssten Sie 240.000 Seiten schreiben. Der Datensatz der Panama Papers umfasst ganze 2,6 Terabyte an Daten. Das sind 2.600 GB E-Mails, Briefe, Faxnachrichten, Gründungsurkunden, Kreditverträge, Rechnungen, Bankauszüge und so weiter. Alles Dinge, die mögliche Steuer- und Geldwäscheverbrechen der internationalen Geldelite belegen können.
Das ist tatsächlich eine Datenmenge, die man sich in Textform kaum noch vorstellen kann und die auch nur sehr schwer zu verarbeiten ist. Trotzdem sitzen rund um den Globus verteilt gerade fast 400 Journalistinnen und Journalisten an den Panama Papers, und zwar sie sind auf der Suche nach interessanten Geschichten und Enthüllungen.
Wir haben vor der Sendung mit der Politologin und Journalistin Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk gesprochen, um mit ihr zu klären, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit den geleakten Daten eines Whistleblowers aussehen kann.
Wir haben Frau Falter zuerst gefragt, ab wann ein Leak eine journalistische Tätigkeit wird, denn allein das Veröffentlichen von Quellmaterial ist ja noch kein Journalismus.
Wenn ein Whistleblower Journalisten anspricht, dann hat er natürlich die Gewissheit, oder sollte sie haben können, sagen wir mal so, dass dieser Journalist versuchen wird, die Information A in einen korrekten Kontext zu stellen und B der einen oder anderen Sache auch nochmal nachzugehen. Ein Journalist wird auch nicht alles veröffentlichen, was ja Teil der Kritik ist. Er sucht sich Journalisten, von denen er einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Material sich erhofft. Der beste Fall, den ich mich in diesem Zusammenhang erinnere, ist tatsächlich bisher Edward Snowden, der sich ganz gezielt 2 Journalisten seines Vertrauens ausgesucht hat und gesagt hat, ich kann selber nicht beurteilen, was im öffentlichen Interesse ist. Ich überlasse das euch beiden. Ihr werdet das verantwortungsvoll handhaben und es werden die Informationen an die Gesellschaft kommen, die von der Gesellschaft diskutiert gehören. Und zwar nicht alle Informationen und auch nicht solche, die wirklich dem nationalen Interesse der USA abträglich sein können. Aber ihr entscheidet das und ihr habt das Handwerkszeug dazu und ihr habt es gelernt.
Das bedeutet also, die journalistische Tätigkeit in dem Moment ist dann sozusagen gegeben, wenn auch der Leak eingeordnet wird, wenn also Daten nicht nur einfach so wie bei WikiLeaks zum Beispiel als kompletter Datensatz einfach ins Netz zum Beispiel gestellt werden.
Wenn sie eingeordnet werden und wenn darüber hinaus die Möglichkeit auch zum Schutz von Persönlichkeitsrechten besteht. Das sind meines Erachtens die beiden großen Präs für den Journalismus. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch gute Gründe gibt, größere Datenmengen einfach ungeschützt ins Netz zu stellen. Darüber können wir gern noch sprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass WikiLeaks seinerzeit unverantwortlich gehandelt hat, sondern der Assange hat ja erst versucht, mit Journalisten zusammenzuarbeiten und hat dann die Erfahrung machen müssen, dass auch schlechterdings Zensur ausgeübt worden ist. Zensur, die durchaus nicht in seinem Sinne war und die auch nicht nur mit Persönlichkeitsschutz zu tun hat. Die Alternative wäre ja nur gewesen, alles nicht ins Netz zu stellen. Und darüber können wir gern diskutieren, was das dann für andere Nachteile hätte.
Ist es denn für Sie als Whistleblower-Netzwerk eigentlich relevant, wie gut die Qualität der journalistischen Aufarbeitung solcher großen Datenmengen ist? Oder hört bei Ihnen eigentlich schon so das Interesse auf, wenn das Whistleblowing vollzogen ist?
Nein, selbstverständlich kommt es auf den Umgang mit den Daten ja gerade an. Mit den Daten soll ja was bewirkt werden. Diese Menschen, die da zum Teil Kopf und Kragen riskieren, mindestens den Arbeitsplatz in Deutschland oder den Beamtenstatus, die wollen ja was verändern. Und es ist gerade auch unser aller Aufgabe, sowohl die von Whistleblower-Netzwerk, aber auch die von Journalisten am Ball zu bleiben. Und nicht, wenn das erste sensationelle 1% der Dokumente veröffentlicht ist, dann die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, sondern dafür zu sorgen, dass weiter analysiert wird. Da sind ja in den Manning-Dokumenten allein, und ich nenne jetzt bewusst die unbeliebtesten, in den Manning-Dokumenten sind ja noch Schätze zu heben von illegalen Handlungen und ethisch höchst bedenklichen Handlungen der USA, zum Beispiel im Irakkrieg. Und jetzt kommt hier eben das nächste große Ding. Und selbstverständlich geht es immer darum, die zugrunde liegenden Missstände zu ändern. Das Leaking ist ja kein Selbstzweck.
Sie haben eben Manning angesprochen, davor auch Edward Snowden. Das sind beides Whistleblower, die wir kennen, deren Motivation wir auch kennen. Zum Teil kennen wir aber auch die Motivation oder die Intention eines Whistleblowers nicht, wie zum Beispiel jetzt auch bei den Panama Papers. Besteht da dann auch die Gefahr, dass eben ein Journalist sich instrumentalisieren lässt durch einen Whistleblower?
Die Gefahr sehe ich schon, aber ein Journalist, ein investigativer Journalist ist ja generell vertraut mit den Fallstricken von falschem Material oder dass man ihn in eine Falle locken will oder dergleichen. Ja, die Gefahr besteht.
Wie sehen Sie denn grundsätzlich diese Balance, die ja eigentlich sehr schwer zu gestalten ist. Einerseits haben wir Medienhäuser, in diesem Fall von den Panama Leaks jetzt betrachtet, die natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse haben. So eine immer wieder kritisiert als Salamitaktik, also Stück für Stück Inhalte zu veröffentlichen und damit ja auch Geld verdienen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir ja eher aktivistische Äußerungen von seitens WikiLeaks, die sagen, naja, hätten wir das veröffentlicht, wir hätten den kompletten Datensatz offengelegt für jeden, sodass mehr Augen auf diese Datensätze gerichtet sind. Also wie kann man diese Balance halten? Einerseits qualitativen Journalismus aufrechterhalten und damit eben das Interesse fokussiert auf einzelne Dokumente vielleicht lenken versus das öffentliche Interesse an dem gesamten Datensatz?
Das ist eine schwere Frage und Sie sagen ja, haben selber zweimal, glaube ich, das Wort ambivalent verwendet. Und genau das ist der Punkt. Die Sache hat zwei Seiten. Die Salamitaktik dient natürlich dazu, das Interesse möglichst lange am Kochen zu halten. Nun kann man sagen, das tun die Medienhäuser aus eigenem Gewinnstreben. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber es ist andererseits auch eine der Möglichkeiten, das Interesse auch von Aktivisten und von gesellschaftlichen Gruppen zu bewahren. Auf der anderen Seite, dieser Whistleblower hier mit den Panama Leaks, der wird nach Aussagen aller beteiligten Personen, die ich bisher gehört habe, als Überzeugungstäter auch eingestuft. Sehen Sie, der ist konfrontiert mit einer Datenmenge, die er sozusagen lebenslänglich selber nicht auswerten könnte. Und auch hier stellt sich doch die Frage, was ist denn besser? Wollen wir darauf verzichten, diese ganzen Unterlagen zu haben? Wollen wir Journalisten die Möglichkeit geben, nach undurchschaubaren, in diesem Fall wirklich total undurchschaubaren Kriterien, sie auszuwerten? Oder wollen wir die Informationen breit streuen?
Wenn wir uns jetzt die Panama Papers anschauen, dann ist ja klar, da haben also, Sie haben es eben auch angesprochen, mehrere journalistische Teams über den Globus verteilt, daran gearbeitet, diese Daten auch aufzubereiten. Ist damit Leaking auch sowas wie eine journalistische Methode geworden? Und was bedeutet das eben auch für Plattformen wie zum Beispiel eben WikiLeaks, gerade wenn eben Datensätze von Journalisten aufbereitet werden, so dass sie zum Beispiel auch durchsuchbar sind?
Journalisten waren ja immer abhängig von Informanten und früher nannte man sie einfach nur Informanten und jetzt nennt man sie zum Teil Whistleblower. Das hängt ja damit zusammen, ob die Information nach der Definition von Whistleblower, ob die Information von Insidern aus dem Arbeitsplatzverhältnis heraus geleakt werden. Das ist ja etwas anderes, als was der Wallraff macht. Das ist ja einfach Enthüllungsjournalismus. So, also Journalisten waren immer darauf angewiesen, dass ihnen Informationen zugegangen sind. Und es gibt ja noch heute Journalisten, viele, die auch sich zugute halten, dass selbst wenn ein Whistleblower ihnen die Anfangsinformationen gibt, dass das nur der Ausgangspunkt ist, dass sie überhaupt selber recherchieren können. Also für mich hat sich da nicht viel geändert, außer die Menge der Daten, die man irgendwie bewältigen muss oder bewältigen sollte, weil man sie als Chance, wenn man sie als Chance begreift, wenn man sie nur als Gefahr begreift, ist das eine andere Sache. Aber es ist ja hier beinahe eine Zweiteilung zu beobachten. Der Staat sieht sie als Gefahr und die Wirtschaft sieht sie als Gefahr. Und die Zivilgesellschaft sagt, aha, das Gute an diesen massenhaften Veröffentlichungen ist doch, das müssen wir uns ja klar machen, das ist die Essenz, dass keiner mehr sicher sein kann, dass, was er an krummen Sachen dreht, in Staat oder Wirtschaft, dass das unentdeckt bleibt.
Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Leute keine krummen Dinge mehr machen, sondern das heißt vielleicht einfach nur, dass sie vorsichtiger an ihrer Kommunikation sind. Also wie hat sich das auch für Whistleblower verändert in den vergangenen Jahren? Kann man sagen, aus heutiger Perspektive, Whistleblowing ist einfacher geworden oder schwieriger geworden?
Also es wird alles getan, um es zu erschweren im Moment. Ich erwähne da hier in Deutschland nur die Vorratsdatenspeicherung, insbesondere den Teil, der Datenhehlerei betrifft. Die Trade Secret Directive, die dürfte im europäischen Raum erheblich was ändern. Ich meine, in Deutschland vielleicht nicht ganz so viel, denn bei uns war der Verrat von Geschäftsgeheimnissen, Betriebsgeheimnissen immer schon strafbewehrt. Aber es gab Länder, wo das weniger der Fall war. Es gibt Länder, wo das bisher weniger der Fall ist. In Deutschland eröffnet diese Trade Secret Directive natürlich auch die Möglichkeit, zivilrechtlich härter vorzugehen, als das bisher möglich war.
Trotzdem kann man ja sagen, beide Seiten wurden irgendwie eingeschüchtert. Also zum einen die Whistleblower durch eben verschärfte Gesetze, das haben wir gerade eben gehört, aber auch auf der anderen Seite haben Sie angesprochen, die Mächtigen oder die Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik, die eben ihre krummen Sachen drehen, die haben auch Angst, weil alles kann öffentlich werden. Was genau bewirken dann jetzt dann eben in diesem Zusammenspiel Leaks?
Die amerikanischen Bürgerrechtler, die sagen ja, Courage is contagious, Mut ist ansteckend. Im Tagesspiegel habe ich neulich gelesen, dass ein sprunghafter Anstieg der Ermittlungen, der internen Ermittlungen gegen Whistleblowing stattgefunden hat. Das heißt, im letzten Jahr wurden 32 Fälle von Whistleblowing vermutet. Das ist ja doch eine ganze Menge. Vorher waren es mal ganz vereinzelte oder jedenfalls unter 10. Vielleicht ist tatsächlich Mut ansteckend. Und dann, wenn die Einschüchterungsabsicht nicht verfängt, dann kann man nicht sagen, wie die Sache ausgeht.
Wir sprachen mit Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Das Interview können Sie natürlich auch noch einmal nachhören, wie alle Beiträge unserer Sendung auf breitband.deutschlandradiokultur.de.